So, hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Creators of Beautiful Experiences, kurz COBI, dem Podcast der gleichnamigen Digitalagentur COBI aus München. Mein Name ist Katharina, ich bin Storyteller und UX-Writer bei COBI und meine Kollegen und ich, wir nehmen euch in diesem Podcast mit auf eine bunte Reise durch wichtige Themen rund um die digitale Welt, Kreativität, UX-Design und mehr. Das heißt, wir gehen hier Fragen auf den Grund, wie sehen eigentlich gute digitale Produkte aus? Was glauben wir, wie man gute digitale Produkte designen sollte? Und wir werden aber auch darüber sprechen, wie zum Beispiel New Work-Konzepte in einer digitalen Agentur aussehen und was sich Millennials wirklich am Arbeitsplatz wünschen. Ich kann euch auch gar nicht mehr verraten, nicht weil ich nicht will, sondern weil wir einfach ganz frei sein wollen in dem, was wir hier machen. Und wir haben uns eigentlich gar keine Grenzen gesetzt. Was das genau heißt, beantworten die ersten beiden Gäste dieses Podcasts gleich direkt am Anfang der Auftaktepisode, die ihr gleich hören werdet. Zu hören sind nämlich die beiden Gründer und Managing Directors von COBI, Daniel Wagner und Felix van der Sand, die erklären werden, wie es zu der Gründung von COBI kam, wie sie mit ihrem ersten Firmenwagen Kunden verkrault haben und warum sie nicht an 5-Jahrespläne glauben. Klingt doch spannend, oder? Genau mit diesem Gespräch wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß.
Wir wollen eigentlich erstmal damit anfangen, so ein bisschen darüber zu reden, was dieser Podcast überhaupt ist, warum wir den machen und was so der Inhalt sein wird. Felix, wie schaut's aus?
Unser Podcast, wir haben keine Ahnung, wo uns die Reise hinführen wird. Wir wollen den Menschen da draußen einen Einblick geben in unsere Welt, in den digitalen Kosmos, in dem wir uns bewegen. Das geht von User Experience Design über New Work, Millennials haben wir. Wir haben Generation Z, wir haben eine Siebträger-Kaffeemaschine, wir haben ein super schönes Büro und wir wollen euch da draußen einen kleinen Einblick geben in die Funktionsweise einer Agentur, warum das so viel Spaß macht, hier jeden Tag zusammen digitale Produkte auf die Straße zu bringen und was heutzutage wichtig ist, sowohl für die Produkte, die wir konzipieren und entwickeln, als auch in der Zusammenarbeit. Denn wir sehen uns an der Speerspitze der Digitalisierung. Wir wollen mit den Produkten, die wir auf die Straße bringen, einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten, zur Digitalisierung. Ist gar nicht so einfach als Dienstleister, aber der Anspruch ist da und es ist wichtig, dass wir dieses Ziel haben, dem wir folgen können. Und das ist der Kosmos, in den wir euch mitnehmen auf diese Reise. Wie sie verläuft, wo sie hinführt, das wissen wir nicht. Aber wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.
Ich hätte diese Einführung nicht schöner sprechen können.
Gut, dann machen das die Katha und ich jetzt alleine.
Nein, das werden wir natürlich nicht machen, denn wir werden heute sehr viel lernen über euch beide. Was mich auf jeden Fall fasziniert hat, ist, wir waren am Anfang angefangen, diesen Podcast relativ eng zu stecken. Und am Ende haben wir ihn so weit aufgemacht, dass wir genau da gelandet sind, wo Felix eben gesagt hat, nämlich eigentlich ist alles möglich, so dass ich mir sogar gedacht habe, eigentlich könnten wir zum Beispiel auch über unsere Büroeinrichtung reden, alles was geht und alles, was uns beeinflusst eigentlich. Jetzt haben wir trotzdem, als Hüterin der Agenda, haben wir trotzdem so ein bisschen eine Idee, was diese Folge bringen soll. Wir haben jetzt gehört, was der Podcast machen soll. Trotzdem müssen die Hörer euch beide mindestens kennenlernen. Wer von euch fängt an?
Ich kann gerne anfangen. Dadurch, dass Felix ja jetzt schon einen sehr langen Part hatte und wir als Chefs oder förmlich gesprochen Managing Directors, ich hasse diesen Namen, ehrlich gesagt.
Oh, wusste ich gar nicht.
Ja, immer auf Parität aus sind, möchte ich jetzt das Wort ergreifen. Ich hoffe, es ist recht so.
Mhm.
Sehr gut. Genau, ich bin Daniel, bin eben hier mit Felix zusammen in der Geschäftsführung von COBI. Das heißt, dass wir seit 7 Jahren versuchen, diese Berg- und Talfahrt so geschmeidig wie möglich zu machen. Uns selbst, aber auch all unseren Mitarbeitern. Und jetzt müsst ihr wahrscheinlich ein bisschen mehr über mich sprechen, nehme ich an.
Yes, bitte.
Genau. Ich habe Design und Produktmanagement studiert in Salzburg und klassisches Industriedesign und ein bisschen Werbung, ein bisschen Projektmanagement, man glaubt es kaum. Und hatte dann einem Talk beigewohnt von einem Design-Affairs-Mitarbeiter. Ich weiß nicht, ob ich ihn beim Namen nennen darf überhaupt. Christian Jurke. Der hatte Design-Affairs vorgestellt. Design-Affairs ist ein größeres deutsches Industriedesign, Interface Design, Design oder eine generell größere Designagentur und hatte da einen Talk gehabt und das hat mich super fasziniert, weil einfach dieser Flair von als Agentur sehr viele Sachen machen, irgendwie nutzerzentriert und es war mir bis dato noch nicht so bekannt und dann habe ich gesagt, okay, da bewerbe ich mich jetzt für ein Praktikum und habe mich dann dort beworben. Als klassischen Industriedesigner, also Industriedesign bedeutet für diejenigen, die diesen Begriff nicht kennen, also du würdest irgendwelche Bosch-Bohrmaschinen Hüllen entwerfen oder irgendwelche Lampendesigns, Außenspiegeldesigns für BMW und hatte mich für diese Abteilung beworben und dann hieß es, nee, leider Herr Wagner, wir haben hier keinen Platz für Sie, aber in der Interface-Abteilung ist ein Platz. Und in dem Moment, und das muss man jetzt wirklich so vorstellen, war es tatsächlich so, ich habe den Hörer an das Ohr gedrückt und habe nebenbei in den Laptop Interface-Design eingetippt.
Welches Jahr war das dann?
2010 sowas, 2011. Und ich kannte diesen Begriff tatsächlich nicht, muss man so sagen, so ehrlich bin ich. Und habe dann aber gelesen, hier grafische Oberflächen, Photoshop etc., alles free. Und das hat mich super fasziniert, weil ich immer schon sehr viel Grafik gemacht habe. Und genau, habe gesagt, ja klar, easy, ich mache da mit. Bin dann hier nach München, habe das Praktikum gemacht. 6 Monate war in der Interface-Abteilung, habe dort eben Felix, Anatol und Ante kennengelernt. Wir haben zu der Zeit war genau so ein erster Start, wirklich so Interface-Design zu etablieren bei Designerfest, aber auch generell in unserer Branche, war ja alles noch sehr jung. Und genau, habe da mein Praktikum gemacht, wurde dann übernommen, bin als Junior-Designer weitergestapft und irgendwann kamen dann die Gespräche, wo wir gesagt haben, oder wo auch Ante und Anatol gesagt haben, hey, sie würden irgendwie gerne was Neues starten, was könnte ich da nicht mitmachen, so. Ich war zu der Zeit 22, alle anderen waren schon um einiges älter und das hat mir aber auch eine gewisse Sicherheit gegeben, sodass ich von meiner jetzigen Frau mir 8.000 Euro ausgeliehen habe.
Man muss wissen, im Hause Wagner werden die Finanzen von der Frau Wagner gemanagt. Zum Glück, muss man sagen. Im Hause Kobe werden sie ja auch von mir gemanagt.
Zum Glück, das stimmt. Glück. Deswegen habe ich mich diesem Thema auch nicht mehr gewidmet. Seit der Gründung. Genau, und haben dann Kobe gegründet und ich war natürlich weiterhin zusammen mit Ante für alles, für alle UI, UX-Themen, die Kreation zuständig. Und Ante ist dann raus 2016.
Ohne jetzt übergriffig zu werden, aber vielleicht wollen wir an dem Zeitpunkt dann auch meine Geschichte erzählen. Und dann können wir gemeinsam die Kobe-Geschichte weitererzählen.
Ja, aber jetzt wäre ich also genau zum Punkt gekommen.
Nee, es war ein guter Punkt jetzt. Also wir haben ja den Kobe gegründet.
Ja.
Und sind da auch eher reingerutscht, sage ich mal. Ja, also wir waren nicht die Impulsgeber. Wir sind auch, glaube ich, nicht die typischen Gründertypen. Wir wurden eigentlich gefragt, ob wir mitmachen wollen.
Wir haben darauf gewartet, gefragt zu werden, ja.
Kann man vielleicht so formulieren.
Jetzt hast du den Faden verloren, gell?
Nee, ich hätte auch beim Studium angefangen. Ich habe Produktdesign studiert, bin diplomierter Produktdesigner von der Bauhaus-Universität Weimar, habe dort 7 Jahre lang ein studentisches Lotterleben geführt, war ein sehr fauler Student, bis zu dem Zeitpunkt, ungefähr nach 5, 6 Semestern, bin ich dann mal auf ein Austauschsemester in die USA gegangen und da war eben alles nicht so frei wie in Weimar. In Weimar war ein Projektstudium, hat also jedes Semester ein Projekt gemacht und konnte sich alles selbst einteilen. Das hat bei vielen und bei mir auch hieß das sehr lange Zeit nichts tun und am Ende schnell einen Stuhl basteln, überspitzt gesagt. Aber in den USA habe ich dann gemerkt, das war eher so Bachelor-Master aufgesetzt und da musste man von morgens um 8 bis abends um 8 in der Uni sein und dann nach Hause in den Dorm und noch die Hausaufgabe machen. Und da habe ich gemerkt, wenn man viel und hart arbeitet, dann kommen super gute Dinge dabei rum und auf die ist man dann auch stolz. Und dementsprechend kam ich dann aus den USA zurück mit wesentlich mehr, mit einem verbesserten Arbeitsethos sozusagen und bin dann nochmal in die USA, um ein Praktikum bei IDEO zu machen. In der Zwischenzeit hatte ich ein paar ganz gute Sachen auf die Beine gestellt, eine eigene Website in Flash damals gebaut. Und das fand IDEO wohl ganz gut. Dann durfte ich ein halbes Jahr in Boston bei dem Praktikum machen, was mir wiederum dann, als ich zurückkam und mein Diplom hatte, die Türen geöffnet hat, hier in München bei Design Affairs. Die hatten nämlich gerade einen Trainee gesucht für ihr sogenanntes Studio, wo sie in kurzen Abständen quasi hauseigene Konzepte und so weiter rausbringen wollten, um damit PR und Marketing zu machen. Und da haben sie gesehen, der war bei IDEO, der ist bestimmt kreativ. Den probieren wir mal aus.
Mir kommt gerade übrigens die Website wieder in den Sinn. Ich habe sie, meine ich, schon verdrängt. Hattest du da nicht ein weißes Hemd und eine orange Krawatte an?
Korrekt, ja.
Welches Jahr war das?
Das war 2007.
Okay. Sollen wir das wieder übernehmen für die Website?
Ja.
Die heute ausgeprägt.
Ich habe es versteckt. Es gibt sie noch. Ich habe sie nur versteckt im Internet. Genau, dann habe ich auch bei Design Affairs angefangen und bin dann aber relativ schnell auf eine Schiene gekommen. Das hatte ich auch schon im Studium gemerkt. Ich bin eigentlich ein formal sehr schlechter Designer. Ich liebe alles Ästhetische, aber kann selber nicht gut gestalten, formal leider. Und hatte mich auch im Studium deswegen schon eher in die Richtung Konzeption entwickelt. Lieber über Design geschrieben und nachgedacht, als tatsächlich die Dinge zu gestalten. Und deswegen bin ich auch bei Design Affairs relativ schnell in eine Schiene reingekommen, die Designstrategie bei denen heißt, wo es darum geht, Marke und Design aufeinander abzustimmen. Wofür Design Affairs einen sehr guten Ansatz hat. Und den habe ich da von der Pike auch bei besagtem Christian Jurke gelernt, der bei uns allen einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen hat, sicherlich.
Zu dem Zeitpunkt kommt mir, dass wir wahrscheinlich auch eine Folge mal mit Christian Jurke machen sollten, wenn er schon so wegen der Zeit
vielleicht schon die nächste
von uns beiden hat.
Ja, ist von uns allen, glaube ich. Genau, und da bin ich dann in den Bereich Designstrategie rein und auch durfte auch Projekte managen, weil es mich interessiert hat und wurde dann auf einen chinesischen Kunden losgelassen, weil Design Affairs gerade in China expandierte zu der Zeit und die haben mich richtig auseinandergenommen. Also unvorbereitet mit chinesischen Kunden zusammenzutreffen als Dienstleister ist eine Kamikaze-Aktion und ich kam da relativ entgeistert und nahe dem Burnout aus diesem Ausflug nach Shanghai zurück. Und einen Tag später haben die Jungs dann gefragt, hey, wir machen was Eigenes, rein digital, User Experience, User Interface Design, hast du nicht Lust? Ich habe einfach spontan ein Ja gesagt, weil ich gerade so frustriert war und auch das Gefühl hatte, es war Zeit für den nächsten Schritt. Auch ich musste dann nicht googeln, was User Interface Design ist, aber zum Beispiel, was ein Wireframe ist, hatte ich keine Ahnung. Also ich hatte wirklich keine Ahnung von UX/UI Design und habe mir das dann mit der Zeit aber draufgepackt. Und dann ging's los.
Jetzt kann ja ich wieder weitermachen.
Jetzt darfst du wieder.
Kobi wurde jetzt auch zum zweiten Mal gegründet von Felix van der Sand. Genau, was ist unser Job? Weil ich glaube, das interessiert ja die Leute da draußen. Was machen wir so gerade? Wir trennen es uns so auf. Ich bin verantwortlich für alles projektspezifische, greifbare. Kunden kommen, werden von mir liebevoll in der Hand genommen und mit dem Design-Team werden die Projekte auf die Straße gebracht. Das heißt, mein Job ist es zu verstehen, was will denn der Kunde da draußen eigentlich? Wie kann ich ihm mit dem aktuellen Setup von Kobi welche Leistungen in welchem Zeitraum eigentlich zur Verfügung stellen? Und wie können diese Produkte dann auch wirklich dementsprechend mit einem höchsten Maß an Qualität ausgeliefert werden? Also das ist die fachliche Seite meines Jobs und ansonsten alle möglichen chefartigen Dinge, die so auf uns beide einpassen. Es fühlt sich eher an, wie ein Hausmeister zu sein, der versucht, alle Probleme aller Mitbewohner irgendwie zu lösen, an manchen kläglich scheitert, aber immer irgendwie als Freund wahrgenommen wird. Und das ist eigentlich mein Job. Und jetzt sitze ich hier und spreche über Kobi. Also das ist ja das Schöne an diesem Podcast, glaube ich, dass wir, und das ist ja das, was du eingangs erzählt hast, dass wir eigentlich so viel zu erzählen haben. Und warum sollten wir das Leuten da draußen vorenthalten? Richtig. Weil es sicherlich Leute gibt, die hier und da gerne wissen würden, wie haben wir die oder die Situation gemeistert.
Ja. Also ich mache alles andere, was nichts mit Kreation zu tun hat. Ich kümmere mich um die Finanzen, um alles Legal-seitige, aber auch darum, wie Kobi nach außen wahrgenommen wird, Marketing, PR und solche Themen und auch um Themen, die New Work betreffen, worauf wir sicherlich auch noch zu sprechen kommen.
Oh ja.
Um aber vielleicht noch anzuknüpfen an, es ist ja sicherlich interessant, wir sind als Agentur jetzt 7 Jahre alt, wir fühlen uns noch wie ein Startup, aber 7 Jahre, also man sagt ja 5 Jahre ist so die kritische Zeit, wenn man die überlebt hat, wird es langsam stabil. Das kann ich nicht bestätigen.
Christian Juncker hat gesagt, 8 Jahre, lieber Daniel, musst du warten.
Dann wird das so sein. Dann haben wir noch ein Jahr vor uns oder ein halbes. Aber es ist ja so, dass wir zu 4 gestartet sind als 4 Gründer. Einer von uns hatte zum Glück einen Ausbilderschein. Das heißt, wir konnten relativ schnell einen Azubi reinnehmen, was sicherlich nicht schadet. Und haben auch von Anfang an, wir sind friedlich aus der anderen Agentur raus, haben keine Kunden mitgenommen. Also auch nicht klassisch, sondern wirklich ganz, ganz entspannt. Das war nicht schön für Design Affairs, weil es ging immerhin der Design Director, ein hoher Stratege. Um den Daniel war es jetzt nicht so schlimm, aber der Anatol war auch schon im Senior-Bereich, also 4 Leute auf einmal ist sicherlich, war nicht so einfach, aber wir haben das möglichst friedlich machen wollen und das ist uns, glaube ich, auch gelungen, weil, wie gesagt, wir haben keine Kunden mitgenommen und das war alles gut.
Wir wurden ja auch noch lange gebucht von Design Affairs gerade am Anfang.
Genau.
Das war ja auch eine der ersten Projekte noch, die wir hatten.
Ja. Und wir hatten dann relativ schnell schon die Scout-Gruppe als ersten großen Kunden über Kontakte und haben dann schon im ersten halben Jahr auf jeden Fall einen Plus gemacht und haben uns schon im Ferrari über die Côte d'Azur brausen sehen. Saßen aber tatsächlich am Anfang noch auf unseren 11 Quadratmetern bei einem Freund von uns, der Geschäftsführer bei einer großen auch Agentur hier in München war und uns dort ein Zimmer zur Verfügung gestellt hat. Wir haben also einen Spätsommer und einen Herbst lang tatsächlich zu 5 in diesen 11 Quadratmetern gesessen und da gerödelt und alles versucht, dass bloß kein Kunde ein Meeting bei uns will, sondern dass wir immer zum Kunden kommen.
Wir hatten auch nur den blauen Skoda von Anatol.
Wir hatten als Dienstwagen den blauen Skoda. Fabia, Baujahr gefühlte 73, mit dem wir zu Meetings gefahren sind, aber immer einen großen Umweg und 500 Meter weit weg geparkt haben, damit bloß keiner sieht, wie die 4 Jungs aus diesem kleinen Auto raussteigen. Ist uns einmal nicht gelungen, da haben wir im Werneckhof zum Lunch geladen, einen potenziellen Kunden, die hat uns aber dann in dem Auto fahren sehen und dann hat sie das Angebot dann leider nicht angenommen. Wir wissen heute noch nicht, ob es am Skoda lag.
Oder an euch, weil ich war in diesem Meeting nicht dabei.
Ach, du warst gar nicht dabei, nee. Dann lag es daran. Ja. Aber so war die Anfangszeit. Man stellt sich ein bisschen größer da, als man ist. Man baut sich eine schöne Website. Wir haben uns unsere eigene Methode entwickelt, die auf dem basierte, was wir bei Design Affairs gelernt haben. Wir haben die dann fürs Digitale etwas angepasst. Das funktioniert auch nach wie vor sehr gut. Und sind dann schon nach einem halben Jahr in ein neues Büro gezogen, super fancy, in der Nähe vom Isartor, ein saniertes Gebäude, super schön von einem Architekten saniert. Viel zu teuer für uns, aber das haben wir immer durchgezogen, dass die Büros viel zu groß und zu teuer sind für das, was wir eigentlich sind. Aber das ist ja auch unser Credo, Experience ist alles und schöne Erlebnisse ist das, was im Leben wichtig sind. Deswegen sind wir die Creators of Beautiful Experiences und deswegen haben wir immer Wert darauf gelegt, dass unser Umfeld, ich meine, wir verbringen 8 bis 10 Stunden am Tag hier mit den Leuten gemeinsam. Das muss sich einfach so, da muss man sich zu Hause fühlen und das muss auch sich richtig anfühlen. Das darf sich nicht zu klein und zu kleingeistig auch anfühlen. Deswegen haben wir da immer eine Nummer größer gedacht und sind damit eigentlich ganz gut gefahren, auch wenn alle erstmal gesagt haben, seid ihr froh, so viel Geld für ein Büro auszugeben. Aber unsere Mitarbeiter und wir uns selbst haben uns das vielfach zurückgezahlt und die Kunden waren immer gerne bei uns. Und das ist heute nach wie vor so, es lassen sich gute Partys feiern in unseren Räumlichkeiten. Und das ist das, wofür wir auch unter anderem bekannt sind. Und in dem ersten Büro waren wir lange, also zumindest in dem Gebäude. Da sind wir 2-mal umgezogen innerhalb des Gebäudes. Am Ende hatten wir ein ganzes Hinterhaus für uns, 2-stöckig, so, keine Ahnung, 300, 400 Quadratmeter waren es, glaube ich.
370er.
Ja, und da saßen wir dann am Ende mit, wir haben ja Kickbase noch nebenbei, das erzählen wir ein andermal, ein eigenes Fußball-Fantasy-Manager-Startup, was wir dann ausgegründet hatten. Aber das Team war immer ganz nah an Kobi dran. Also wir saßen dann da am Ende mit 20, 30 Leuten und es war dann einfach viel zu klein. Und deswegen sind wir letztes Jahr in die Medienbrücke gezogen und sind hier sehr happy. Ist nach wie vor viel zu groß, wir vermieten Räume unter, aber Kickback ist noch immer dabei und es ist auch sehr teuer. Aber es ist Teil von Kobi und Teil der Experience, die uns ausmacht. Deswegen war uns das wichtig. Und zu viert gestartet, zwischenzeitlich ist der Ante dann rausgegangen, der hat andere Pläne verfolgt. Anatol kümmert sich um Kickbase, um die App und Daniel und ich, die beiden, die das nie wollten, die gefragt wurden, sitzen jetzt hier mit Kobi und sind total happy, dass es so kam, wie es kam. Und heute sind wir mit 25 sehr talentierten Menschen hier in München und nochmal 25 sehr talentierten Menschen in Kroatien, in Osijek. Den Standort, das in aller Kürze haben wir aufgemacht, weil wir damals für die App, die ist ja auch schon 6 Jahre auf dem Markt, Entwickler brauchten und dann über Kontakte vom Ante nach Kroatien haben wir dort Entwickler gefunden, sind dann in Kroatien auch noch einmal umgezogen, aber haben dann auch gemerkt, hey, die Entwickler sind super gut, wir können da ganze Produktteams aufbauen und das hilft auch unseren Kunden hier. Und somit hat sich das auch zu einer Dependance von Kobi entwickelt.
Das hört sich an, als würde es ist immer weiter bergauf und immer besser geworden.
Ja, aber das war natürlich nicht der Fall.
Bergab.
Es ging sehr oft bergab, das hast du nicht mitbekommen, weil ich mich ja um die Finanzen kümmere.
Mir wurde immer nur gesagt, es passt alles.
Ja, das wäre mir neu. Du hast mir immer gesagt, es ist mir wurscht. Also vielleicht als, wie lief das am Anfang? Wir haben anfangs ungefähr, ausgestiegen sind, hat sicherlich jeder von, teilweise haben wir die Hälfte verdient von dem, was wir vorher verdient haben. Wir haben erstmal super gebootstrapped.
Außer ich.
Ja,
ich habe total viel verdient.
Ja, von einem Praktiker. haben erstmal alles gebootstrapped, haben gesagt, jeder muss 3 bis 6 Monate ohne Gehalt auskommen können. Wir haben in den ersten 3 Jahren, was weiß ich, wie oft unsere Gehälter geparkt, um liquide zu sein, weil Liquidität ist das A und O im Dienstleistungsbusiness. Und wir haben lange sehr viel weniger verdient, als wir es als Angestellter verdient hätten, aber das war es uns auf jeden Fall wert. Und es gab super schwere Zeiten. Also gerade zwischen 3 und 5 sind wir irgendwann von 5, 6 Leuten auf 16, 18 Leute gewachsen und dann auch ein paar Leute dabei, die dann doch nicht so gut gepasst haben. Hohe Fluktuation, dann mal hohe Rechnungen nicht bezahlt, mal keine Kunden da. Mal haben wir uns auch einfach lieber darauf konzentriert, wie wir unser Office dekorieren, als neue Kunden ranzubringen, weil wir davon ausgingen, dass alles immer so weitergeht. Aber 2015, erinnere ich mich noch, brauchten wir mal quasi über Nacht einen mittleren 6-stelligen Betrag, sonst wäre der Laden zu gewesen. Und das hat dann irgendwie über private Kontakte funktioniert, dann hat uns die Bank auch nochmal geholfen. Dann ist letztes Jahr alleine war dann ein großer Kunde von uns, hat dann einfach kurzfristig auch ein 6-stelliges Budget abgesagt von heute auf morgen. Wir hatten Freelancer geblockt, das ganze Projekt geplant, alle Mitarbeiter geblockt, andere Projekte abgesagt. Und sowas kommt einfach immer wieder. Auf sowas muss man vorbereitet sein. Deswegen schauen wir inzwischen, dass wir in der Liquidität einen gewissen Puffer haben. Aber ich glaube, was wichtig ist in solchen Zeiten, in schlechten Zeiten, ist, dass man cool bleibt, dass man Ruhe bewahrt und nicht in Aktionismus verfällt und nicht sagt, hier müssen dann 100 Stellschrauben drehen und irgendwo wird schon was passieren, sondern dass man einen klaren Kopf behält, versucht zusammenzuschauen, wo kommt dieses Problem her, wie können wir das akut lösen und wie können wir langfristig dafür sorgen, dass solche Probleme nicht mehr auftreten. Deswegen vielleicht als unser Learning aus schlechten Zeiten, kühlen Kopf bewahren und nicht versuchen, an allen Ecken und Enden zu schrauben und in Aktionismus zu verfallen.
Ja, man muss auf alle Fälle positiv bleiben. Sich nicht von irgendwelchen Problemen unterdrücken, runterziehen zu lassen. Und ich glaube,
Das ist nicht so leicht, wenn man dann in das Finance Excel-Sheet reinschaut.
Mittlerweile müsstest du das gewohnt sein. aber ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, dass man trotzdem weiterhin einfach gute Arbeit macht. Und weil am Ende, wer Gutes tut, dem Gutes widerfährt.
Das ist ein Asperger halt wert.
Genau. Und ich glaube, es ist aber auch sehr wichtig, und das haben wir immer gemacht, dass wir der Mannschaft immer transparent gesagt haben, hier, jetzt läuft es gerade eben nicht so gut.
Ja.
Und das wären unsere Sachen oder unsere Maßnahmen, damit es wieder besser läuft.
Ja.
Weil ansonsten lebst du denen ja nur etwas vor, was gerade eben nicht der Fall ist und es ist immer ekelhaft.
Ja, weil man, die Menschen merken das ja.
Ja.
Ja, das denke ich, ist auf jeden Fall wichtig, dann auch klar zu kommunizieren, was gerade das Problem ist. Das, dafür ist ja dann auch Verständnis da. Ich meine, wir sind, muss man auch mal überlegen, wir sind jetzt zwar 7 Jahre dabei und es, heute sieht es so aus, als läuft alles sehr gut, das ist auch der Fall, aber es war eben so, schon mehrmals sehr knapp und wir sind ja, wir haben als 4 Designer gegründet. Das ist der klassische Case, don't do it. Ja? Absolut homogenes Gründerteam, keiner hat Ahnung von BWL. Wir haben ein bisschen Projektmanagement vorher gemacht, also konnten wir zumindest kalkulieren und haben uns eine Liquiditätsvorschau Excel aus dem Internet runtergeladen, so ging das los. Also wäre hier ein Berater mit im Boot gewesen, wären wir sicherlich sehr, sehr viel schneller finanziell erfolgreicher gewesen, aber die Frage ist eben, ob wir auch mit dem Kobe Spirit, der uns ja heute so wichtig ist und den viele auch als Grund angeben, warum sie dabei sind bei Kobe, ob wir den so entwickelt hätten. Weil der hat damit zu tun, dass mit einer gewissen Fehlerkultur und dass wir auch ganz offen damit umgehen, wenn wir Fehler machen und dass auch allen klar ist, dass wir auch Fehler machen. Ja, wir sind ja keine Maschinen oder wir sind auch keine, selbst wenn du 20 Jahre Erfahrung hast in der Geschäftsführung von einem DAX-Unternehmen, machst du noch Fehler. Und das gehört einfach dazu und das muss auch okay sein, solange man daraus lernt und solange man dafür sorgt, dass man keine existenzbedrohenden Fehler macht oder nicht mehr. Am Anfang waren sicherlich ein paar dabei, aber die Klippen haben wir dann auch umschifft.
Wie seid ihr auf das ganze Thema New Work gekommen? Also ich habe jetzt auf jeden Fall mitgenommen, euer Spirit war euch immer wichtig und auch so dieses Wellbeing, also der Grund dafür, warum ihr ins Office investiert habt, warum ihr wollt, dass sich eure Leute irgendwie wohlfühlen, auch wenn das vielleicht finanziell nicht die allerklügste Entscheidung ist. Und dann kam ja irgendwann das ganze Thema New Work dazu, wir arbeiten hier nach Collectracy. Und dann kam das, ja, so war euch an, dass ihr gesagt habt, das setzen wir jetzt auch wirklich um. Es ist nicht nur was Interessantes, was ich mal gelesen habe, sondern das wollen wir für uns.
Also grundsätzlich würde ich das immer so sagen, dass Kobe immer ein Spielplatz für uns ist. Weil wenn wir irgendwo angestellt werden, dann könnten wir uns all diesen Themen niemals so schnell widmen und in diesem Umfang. Deswegen ist die Agentur für uns immer ein Vehikel gewesen, um eben genauso Dinge auszuprobieren. Sei es jetzt irgendwelches Kanban-Board-Tools oder andere Prozesstools schnell auszuprobieren, zu schauen. Also es ist auch tatsächlich eher so eine gewisse Challenge, die in uns dann entfacht wird, zu sagen, okay, es gibt irgendwie eine neue Methode, es gibt ein neues Tool, macht das Sinn für uns, wollen wir das nicht einmal ausprobieren? Um dann aber auch zu schauen, okay, inwieweit macht das auch Sinn für uns? Natürlich so, dass es uns niemals irgendwie auch negativ schadet, aber immer auszuprobieren, zu challengen, auch diese Methoden zu challengen, indem man sagt, okay, das wird so überall gehypt, wie Holacracy oder andere New Work Methoden, aber funktioniert das dann tatsächlich in der Praxis, ist, glaube ich, immer so ein Ansatz von uns gewesen. Das haben wir mit neuen Tools gemacht, wenn es um die Designkreation ging, aber das haben wir auch zuletzt eben mit Holacracy gemacht, uns da reingelesen, Felix hat sich da viel reingelesen, haben uns dann versucht, intern darauf vorzubereiten, haben dem Team gesagt, hier, wir haben was entdeckt, was eventuell hilfreich sein könnte, wollen wir das nicht alle zusammen mal ausprobieren? Und dann haben alle gesagt, ja klar, easy, let's go. Und so haben wir das dann auch gemacht. Und ich glaube, so einfach ist die Antwort. Also wir machen da nicht lange rum, sondern probieren einfach die Dinge aus und schauen, ob sie Sinn machen. Und wenn sie so nicht Sinn machen, wie sie uns vorgegeben werden oder wie dann irgendwie in irgendwelchen Büchern steht, dann passen wir es so an, dass es für uns passt.
Man muss auch sagen, dass es schon auch aus einem gewissen Pain geboren wurde, weil wir gesehen haben, dass wir hatten das klassische Agentur-Setup mit Creative Director, Art Director und so weiter. Und wir haben aber einfach gesehen, dass uns das sehr viel Geschwindigkeit nimmt und dass es auch nicht mehr ganz zeitgemäß ist, in diesen, selbst für eine Agentur, straffen Hierarchien zu arbeiten. Wir hatten dann teilweise musste ein Designer 2-3 Tage auf die Freigabe von einem Creative Director warten. Wir saßen eigentlich nur in Abstimmungsmeetings. Wir haben einfach gesehen, dass dadurch viel Frustration entstanden ist und dementsprechend auch die Qualität unserer Arbeit gelitten hat. Deswegen haben wir treiben uns natürlich auf den einschlägigen Konferenzen rum und haben gesehen, dass da viel passiert im Bereich New Work und haben uns dementsprechend dann angeschaut, wie könnten wir unsere Organisation so umbauen, dass sie sich möglichst selbst organisiert. Und da ist eben Holacracy ein guter Ansatz. Wir sind überzeugt davon, dass es sehr viel bringt, Entscheidungsgewalt auf die Personen zu verteilen, die die Arbeit tatsächlich machen. Also ein Designer soll selbst entscheiden und selbst präsentieren, was er wie gestalten möchte und warum. Und nicht dann der Designer gestaltet und dann präsentiert es der Projektmanager. Das ist doch, also ein Designer lebt dafür, zu gestalten und Dinge zum Leben zu erwecken, und dann den Stolz, den der verspürt, wenn er das präsentiert, das ist schon, da ist das Ding schon halb verkauft. Und dementsprechend ist es, oder ähnlich ist es bei anderen Themen, deswegen sind wir davon überzeugt, dass zum Beispiel Holacracy da der richtige Ansatz ist, die Verantwortung den Experten zu geben und nicht alles freigeben lassen zu müssen über drei Hierarchieebenen. Weil am Ende der Informationsgehalt, der oben beim obersten Management noch ankommt, der ist nochmal 20% dessen, was unten abgeschickt wurde. Und auf der Basis dann Entscheidungen zu fällen, ist einfach fehleranfällig. Und es ist überhaupt nicht schlimm, niederen Hierarchieebenen, wie sie früher waren, mehr Verantwortung zu geben und für ihre Dinge, für ihre Ergebnisse selbst einzustehen. Das bringt alle weiter. Und der Machtverlust, also wenn sich Macht nur auf Autorität begründet als Führungsperson, dann ist der Fehler systeminhärent sozusagen. Autorität sollte durch Kompetenz kommen und durch Führungsstärke, und dementsprechend sind wir hier, glaube ich, ganz gut aufgestellt.
Man muss auch dazu sagen, dass wir auch den Mindset ja schon so mitbringen. Also es ist ja nicht so, dass wir uns davor noch nie in einer Art Holacracy-Sprache mit unseren Mitarbeitern verständigt haben. Also wir waren ja immer, uns wurde ja immer vorgeworfen, wir sind zu wenig streng, wir lassen zu viel durchgehen, geben zu viele Entscheidungen ab, aber ich glaube, so sind wir einfach, und das haben wir irgendwie, oder haben wir gemerkt, dass das irgendwie sich richtiger anfühlt, den Leuten einfach schon mal viele Meinungen einzuholen, andere Meinungen einzuholen, sich mit den Leuten auseinanderzusetzen, um dann zu entscheiden, was denn der bessere Weg wäre für irgendwelche Entscheidungen. Nichts anderes sind wir als Väter. So. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du jetzt mit Philippa super streng bist und genau das Gegenteil als das, was du in der Company bist. Ähnlich ist es bei mir. Und deswegen bringen wir, oder haben wir das ja schon als Führungskräfte der Agentur schon so in die Kultur mit reingebracht, und nicht, und so ist die Kultur. Deswegen ist es eigentlich die perfekte Basis gewesen, weil du kannst halt nicht irgendwie so eine Methode einfach so drüber stülpen über eine Organisation. Also deswegen ist hier schon eine sehr gute Basis gewesen. Man muss auch sagen, dass alles, was wir hier so probieren, merke ich immer mehr, dass auch unsere Kunden sich dann interessieren, aha, okay, wie habt ihr das jetzt gemacht? Was habt ihr da jetzt für Erkenntnisse rausgezogen? Weil die beschäftigen sich genauso mit diesen Themen. Die haben genauso ihre New Work Experten eingestellt und so weiter. Aber die freuen sich dann natürlich wirklich von uns zu hören, wie das in der Praxis bei uns passiert ist und was für Probleme aufkamen. Das merke ich schon immer mehr. Vor allem jetzt bei dem Thema Holacracy.
Ja. Des Weiteren ist es so, dass wir, ich glaube, früher war es eben in der Werbung klassisch, dass man die Marge über die Überstunden der Praktis gemacht hat. Ich glaube, was uns wichtig ist, dass wir da langfristiger und nachhaltiger denken. Das ist, glaube ich, auch ein großer Vorteil an inhabergeführten Unternehmen. Bei uns ist Mindfulness ein großes Thema. Wir legen sehr, sehr viel Wert darauf, dass sich hier alle Mitarbeiter auch als Menschen auch ihre Persönlichkeit entfalten können, dass sie nicht nur auf professioneller Ebene, sondern auch auf privater Ebene, persönlicher Ebene weiterkommen. Deswegen machen wir Dinge wie Yoga gemeinsam, wir meditieren gemeinsam, wir machen irgendwelche Atem-Workshops gemeinsam, neben all den Sachen, die man als Agentur sowieso macht, zusammen feiern, so oft und so viel es geht. Und vom Obstkorb bis zur Siebträgermaschine ist natürlich alles da. Aber am Ende geht es, glaube ich, wenn es dann um den Spirit geht, auch um ein gemeinsames Verständnis dessen, wie man zusammen sein möchte hier und wo man sich auch, dass man sich weiterentwickeln kann und wie man sich weiterentwickeln kann. Und dafür versuchen wir zu sorgen, und ich glaube, das funktioniert bisher ganz gut, und ich glaube, das ist auch etwas, was bei unseren Kobis, wie wir sie nennen, sehr gut ankommt, dass sie das Gefühl haben, wir wollen hier jeden Einzelnen eigentlich jeden Tag versuchen wir weiterzubringen. Das geht nicht immer, man muss auch mal leiden ein paar Tage, schlimmstenfalls Wochen, und man hat das Gefühl, man kommt nicht weiter. Aber der Nährboden sozusagen ist da. Und in der Retrospektive, wenn man sich das dann mal über das Jahr anschaut, müsste eigentlich jeder immer gewachsen sein. Und das bringt uns alle weiter, weil wir auch ganz viel voneinander lernen und lernen wollen und auch dafür dann einen gewissen Austausch sorgen. Und somit kommen wir eigentlich als Organismus, wie das in der Holacracy heißt, kommen wir alle gemeinsam weiter, weil wir uns gemeinsam weiter bewegen. Und das eben nachhaltig und nicht nur auf Quartalsgewinne abzielend. Und das ist, glaube ich, ein großer Vorteil unseres Modells.
Kann ich als Mitarbeiterin nur so bestätigen, alles, was ihr eben erzählt habt. Ich habe eben gerade auf unseren Spickzettel hier geschaut, was wir uns noch so für Themen vorgenommen haben für die erste Folge, was wir dachten, was wichtig ist. Und gerade habe ich die Frage gelesen, was ist die Vision für Corby? Ich habe aber das Gefühl jetzt mittlerweile nach diesem Talk, dass es gar nicht so die richtige Frage ist, weil ich das Gefühl habe, ihr könnt gut loslassen. Also ihr habt nicht irgendwie das Gefühl, ihr müsst in 5 Jahren da sein, in 10 Jahren da, sondern Trial and Error und
ja. Culture Driven. Also Lean. Also für 5-Jahrespläne ist die Welt einfach zu komplex und zu schnelllebig geworden. Also keiner weiß, was in 2 Jahren mit, dann wird Trump wieder gewählt, es gibt einen Brexit, es gibt einen Handelskrieg mit China, zwischen wem auch, mit den USA, mit Europa. Keiner weiß, was alles passieren wird. 5-Jahrespläne sind einfach, ja, vielleicht gut als Richtwert, aber wir sagen eher, also wir geben uns einen Purpose, wir wollen einen positiven Beitrag zur Digitalisierung oder die Digitalisierung nutzen, um einen positiven Beitrag oder Einfluss auf die Gesellschaft zu nehmen, und schauen eher, dass wir so flexibel wie möglich bleiben. Da hilft auch die Holacracy als Organisationsmodell. Man kann sehr, sehr schnell Rollen entwickeln, Rollen wieder auflösen. Wir können uns einfach schnell anpassen an das, was da draußen passiert, gesellschaftlich, technologisch. Es geht so schnell. Ich brauche keinen, also wir können 5-Jahresplan machen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir den einhalten, ist extrem gering. Wir wollen wirtschaftlich erfolgreich sein, das ist die Basis von allem. Nur dann können wir als Organisation wachsen und uns auch die Freiheiten rausnehmen, persönlich zu wachsen. Aber ansonsten sagen wir, wir haben diesen Purpose, wir haben auch eine Vision und eine Mission. Also wir haben ja unsere Herangehensweise an User Experience Design. Wir entwickeln Experience Design aus einer Markenpositionierung heraus. Dazu kommt sicherlich auch noch eine Folge. Aber wir finden das einen sehr, sehr legitimen Ansatz. Und wenn viele, die den Ansatz gehört haben, fragen sich, wie kann man so überhaupt anders machen, als die Experience von Produkten und Services an das anzupassen, was die Marke in den Markt ruft, wer sie ist, warum sie die richtige Wahl für eine bestimmte Zielgruppe ist. Das muss doch zusammenpassen. Und wir haben eben eine Methode entwickelt, das sicherzustellen. Und das wollen wir schon auch im Markt etablieren und den Menschen zeigen, hey, schaut mal, damit können wir richtig gute Beziehungen erschaffen zwischen Menschen und den Produkten und Services, die sie nutzen. Und auch nachhaltige Beziehungen und nicht auf kurzfristiges Ausbeuten ausgelegte Beziehungen, die dann irgendwelche Stakeholder glücklich machen, weil die natürlich der Unternehmensumsatz zunimmt, aber die Nutzer eigentlich depressiv werden und einfach ihre Zeit nur noch mit in irgendwelchen Apps verbringen, was sie eigentlich gar nicht möchten. Das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben. Das klingt vielleicht für manche etwas naiv, aber aktuell sieht es für uns so aus, dass sich das auch wirtschaftlich machen lässt. Sicherlich könnten wir wirtschaftlich wesentlich erfolgreicher sein, wenn wir anders an die Dinge herangehen. Aber dann ist auch die Frage, wie das mit den eigenen Motiven und Zielen so zusammenpassen. Bei uns ist das, wie es aktuell aufgesetzt ist, passt es mit unseren, also von Daniel und mir, den Motiven und Zielen sehr gut zusammen. Und die Menschen, die bei uns sind und bleiben, da ist es eben genauso und das merken wir auch. Und deswegen macht es so viel Spaß, mit den Leuten hier jeden Tag da an einem Strang zu ziehen. Und wenn man sich mal anschaut, was da draußen gerade so passiert, ich werde immer ausgelacht dafür, dass ich Patagonia so toll finde und auch die Klamotten gerne trage und kaufe. Ich meine, es ist immer noch ein Wirtschaftsunternehmen in einem kapitalistischen System. Aber so wie sie aufgestellt sind und das, was sie tun, wie sie sich für die Umwelt einsetzen, auch versuchen, alles nachhaltig zu machen, ihre Supply Chain nachhaltig zu machen und auch transparent zu machen, wie sie sich positionieren gegen ein Trump-Regime. All das ist schon etwas, wo wir sehen, wir sind nicht die Einzigen, die so denken. Es gibt eine gewisse Bewegung von Unternehmen und das ist Mode, was die machen. Ja, also okay, Outdoor-Mode, aber es ist Mode. Es ist per se schädlich für die Umwelt oder weil es reiner Konsum ist. Eigentlich braucht man 3 Jeans und 3 Pullis. Wenn die gute Qualität haben, braucht man nichts anderes. Aber gut, so sind wir eben in unserer Konsumgesellschaft nicht aufgestellt. Und deswegen funktioniert so ein Unternehmen wie Patagonia, das sich sehr gut um ihre Mitarbeiter kümmert, das zusätzlich alles dafür tut, unsere Umwelt oder einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft zu nehmen, dass wir unsere Umwelt retten. Und das geht, das in einem kapitalistischen System zu machen. Und deswegen sind wir da nicht auf verlorenen Posten und ist es auch überhaupt nicht naiv zu sagen, dass das geht. Wir können nicht, natürlich können wir jetzt nicht nur Kunden nehmen, wo wir sehen, die stimmen 100% mit unserem Purpose überein. Aber wir können zumindest versuchen, die Kunden, die wir haben, in dem Sinne aufzuklären, wie wir denken und zu inspirieren vielleicht. Und in Zukunft auch zu schauen, dass wir eben Unternehmen finden, die da auf einem ähnlichen Weg sind und mit denen zusammenarbeiten.
Wie bist du jetzt auf Patagonia gekommen?
Ich wollte ein Beispiel dafür geben, dass wir nicht das einzige Unternehmen sind, die quasi ein nachhaltigeres Mindset haben und nicht nur dieses Stakeholder quartalsweise zahlengetriebene Mindset haben, sondern definitiv, man kann wirtschaftlich erfolgreich sein und trotzdem positiven Einfluss auf die Gesellschaft haben. Was machen Sie schöne warme Jacken?
Ich wollte gerade sagen, ich glaube eigentlich, das kommt eher daher, dass vorhin alle in die Mittagspause gegangen sind und ihr festgestellt habt, dass alle
ich glaube auch. Die Jacken haben. Ja. Also daran sieht man auch, dass ich meine, unsere Mitmenschen, die Mitarbeiter hier, setzen sich ja eben auch mit diesem Thema auseinander. Und deswegen, es hängt hier definitiv die ein oder andere Patagonia-Jacke auf deren Kleiderständer. Aber auch Supreme.
So, das war's. Ein super interessantes Gespräch, wie ich finde, mit vielen, vielen Teasern. Also bis jetzt läuft das Konzept grenzenlose Themensetzung ganz gut. Ich finde, dieses Gespräch hat quasi die Agenda für die nächsten Episoden schon in Stein gemeißelt. Wir brauchen nämlich definitiv eine Folge über Kickbase, eine Folge über New Work und Holacracy und ganz bestimmt eine Folge mit dem legendären Christian Jurke. Also viele Gründe, um das nächste Mal wieder einzuschalten. Für heute sind wir raus. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch eine schöne Zeit. Bis bald.